Schon was Grausames, wenn man so die Raubvögel sieht, wie sie da die kleinen Tiere reißen und dann dieses ganze blutige Getier da so rumliegt.
Ja, Blut, das ist wirklich scheußlich für uns Menschen, das graust uns immer so ein bisschen Blut. Und da ist in besonderer Weise auch verständlich, dass die Jünger, als Jesus sagte, trinkt mein Blut, es unbeschreiblich abscheußlich finden mussten. Und auch für uns heute, wenn wir in der Heiligen Messe hören, dies ist mein Blut, trinkt es, dann ist es eigentlich auch für uns eine große Herausforderung.
Naja, ich erinnere mich, dass ich als kleines Mädchen in der Kirche das immer merkwürdig fand und auch eher so ein Skanz dann hatte dazu, dass wir jetzt das Blut Jesu trinken sollten. Aber ich finde, das hat heute schon hat etwas Großartiges, fühle ich mich schon sehr besonders.
Ja, da können wir gerade diese Gnade vielleicht auch auf uns herabrufen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns diese Gnade schenkst, dass du deinen Sohn uns zur Speise gibst und zum Trank. Schenke uns die Kraft und die Freude, dies immer stärker zu erkennen und daraus zu leben. So segne uns der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Wenn ich über die Eucharistie nachdenke, was ist das eigentlich, Eucharistie, Pater Robertus?
Eucharistie ist ja im Griechischen Danksagung und die Heilige Messe, das von Christus eingesetzte Sakrament der Eucharistie, ist eigentlich ein unbeschreibliches Geheimnis seiner Liebe zu uns Menschen. Jesus sagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also diese Hingabe Jesu. Ich lese vielleicht gerade hier aus der Heiligen Schrift einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium zum 6. Kapitel vor. Da heißt es, da sagt Jesus, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot aber, das ich geben werde, das ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Da sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den Vater lebe, so wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, nicht wie jenes, das eure Väter gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Also hier hören wir schon in diesem Abschnitt, ich lese noch einen zweiten Teil vor, dass Jesus uns sehr eindrücklich sagt, ihr braucht mich, um leben zu können.
Ja, und um ewig leben zu können
und
auch.
Das für die Ewigkeit. Das sagte er, als er in Kapernaum lebte. Und dann kommt nochmal dieser Abschnitt, den ich gerade vorher genannt habe. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sagten, diese Rede ist hart, wer kann sie anhören? Jesus aber, der selbst wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sprach zu ihnen, das gibt euch Anstoß? Wenn ihr nun den Menschensohn dahin hinaufsteigen seht, wo er ehedem war. Der Geist ist es, der dir Leben schafft, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich euch zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber das sind unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die sind, die nicht glauben, und wer der ist, der ihn überliefern wird. Und er sagte: Deshalb habe ich euch gesagt, dass keiner zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Von da an zogen sich viele von seinen Jüngern zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da sagte, und es kommt jetzt nochmal drauf an, da sagte Jesus zu den 12: Wollt auch ihr weggehen? Nachdem er diese scheußliche Aussage eigentlich gemacht hat, scheußlich anhörende Aussage, mein Fleisch und mein Blut zu trinken. Wollt auch ihr weggehen? Und da sagt Simon Petrus, antwortet ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Zu wem? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Also, wir sehen, dass schon damals diese Worte Jesu abschreckend waren und scheußlich waren. Aber die Jünger, die mit ihm gelebt haben und Ja dazu gesagt haben, das Leben mit ihm erwählt haben, weil sie es genau gewusst haben, es gibt nichts anderes außer ihm.
Glauben Sie denn, dass das heute auch noch eine abschreckende Wirkung hat auf Gläubige oder auf Katholiken, wenn sie sich das bewusst machen und dass sie deswegen dann aus der katholischen Kirche austreten würden?
Ich befürchte, dass sich ganz viele gar nicht so stark diese Gedanken machen, was ist eigentlich die Heilige Eucharistie? Wenn wir uns vorstellen, zur Heiligen Eucharistie, wenn wir da die Messe jetzt nehmen, gehört es ja dazu eine gute Vorbereitung. Wir sagen, die Menschen, die sich in der Heiligen Beichte vorbereitet haben, die sind schon, haben schon die Eintrittskarte, sage ich jetzt mal. Und dann gehört ja dazu, dass in der Heiligen Messe geschieht, dass der geweihte Priester, dass Christus durch den geweihten Priester die Gaben von Brot und Wein verwandelt in sein Leib und sein Blut, dass sie jetzt gegenwärtig sind und dass sie auch, solange die Materie, also das Brot und das Wein bestehen bleiben, dass die, solange sie bestehen bleiben, auch der Leib und das Blut Christi gegenwärtig ist. Und dann darüber hinaus ist ja in der Heiligen Messe auch so, dass wir den Opfertod Jesu feiern, also die Vergegenwärtigung seines Kreuzestodes und seiner Auferstehung. Und wir feiern das einheitsstiftende Element. Durch die Heilige Eucharistie stiftet Christus Einheit. Wir feiern die Einheit mit den Heiligen und wir beten auch mit für die Verstorbenen. Mhm. Und dann sagen wir zum Schluss noch, dass wir mit allen Gläubigen, mit dem Papst und dem Bischof und allen Bischöfen in der Einheit diese Heilige Messe feiern. Das heißt, jeder, der zur Heiligen Kommunion herantritt, bestätigt mit seinem Amen, ja, ich glaube, all das, was die katholische Kirche lehrt, und ich möchte das immer mehr glauben.
Das ist interessant, das muss man auch nochmal wiederholen, dass in dem Moment, wo jemand die Heilige Kommunion empfängt, er also ganz Ja sagt zur Lehre der katholischen Kirche und auch bewusst sein sollte, dass er jetzt sein Leben im Sinne der katholischen Kirche lebt.
Ja, wenn jemand öffentlich zur Heiligen Kommunion geht, bestätigt er durch sein Tun gleichsam, dass ich all das glauben will, was die Kirche lehrt, und auch mein Leben danach ausrichten will.
Ja. Ja, aber diese Konsequenz dabei, ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst.
Was die Einzelnen bewegt, zur Heiligen Kommunion zu gehen, das ist immer nicht so leicht von außen zu sagen. Es ist sicherlich so, dass der Vollzug dieses kostbaren Gutes nicht immer wirklich ansprechend ist. Meine Mutter, die Protestantin war, lange Zeit ihres Lebens, die sagte immer, sie könnte nicht verstehen, dass wir das Allerheiligste nennen, weil wenn sie manchmal Menschen zur Kommunion geht, sie sich benehmen würden, als dass das Allerletzte wäre. Und dieses Wort ist ja schon sehr hart, aber es stimmt auch manchmal, dass tatsächlich viele Menschen zur Kommunion gehen, wie sie im Supermarkt an der Kasse stehen.
Das ist ja häufig genannt die Frage nach der Toleranz. Ich möchte gerne bei dir zur Kommunion gehen, sagen wir manche Leute. Sei doch so tolerant und lass das zu. Und es ist nicht so eine Frage, lass ich etwas zu oder nicht, weil ich habe gar nicht die Befugnis, das zuzulassen, sondern es ist der Stiftungsgedanke Christi. Und deswegen würde ich bei Toleranz sagen, dass es zum Beispiel selbstverständlich ist, wenn ich in eine jüdische Synagoge gehe, dass ich da meinen Kopf bedecke, obwohl es bei uns in der katholischen Kirche unüblich ist oder geradezu verboten ist, den Kopf zu bedecken.
Ja, kennen wir von Paulus her.
Und nein, das ist zum Thema Toleranz.
Ja.
Und wenn ich in eine Moschee gehe, ist es so, dass ich meine Schuhe ausziehe und selbstverständlich strumpfzeugig gehe, ohne zu sagen, sei doch so tolerant, das mache ich nicht. Ich mache ein anderes Beispiel. Sie kennen Handball, da spielt man auf Tore mit einem Ball, will gewinnen, es gibt einen Schiedsrichter, eine Mannschaft, Stürmer und Fußball. Und das ist genau so ähnlich. Die spielen auch mit einem Ball, haben Tore und möchten gewinnen und der Stürmer. Und wenn Sie jetzt sich überlegen, es kommt also der Handballspieler zum Fußballclub und sagt, hallo Leute, ich habe feste trainiert, ich möchte gerne bei euch mitspielen. Und dann sagen der Fußballclub, das ist prima, kannst du gerne bei uns mitspielen, wir spielen Fußball. Und da sagt er, nee, ich möchte Handball spielen, aber ich möchte bei euch mitspielen. Und da sagen die, das tut mir leid, wir haben unsere Fußballregeln, wir sind ein Fußballclub und wenn wir Fußball spielen, kann nicht einer drin Handball spielen, weil die Regeln sind anders.
Ja, gut, das ist ein schönes
und dann kann man entweder sagen, du kannst sehr gerne bei uns mitspielen, musst aber dann die Regeln, die wir hier auf dem Platz haben, oder zu sagen, es tut mir leid, dann spiel du auf deinem Platz Handball, aber davon, wir verbieten dir bei uns mitzuspielen, wäre zum Beispiel völlig das Falsche, sondern sie sagen, du kannst gerne mitspielen, aber nach den Regeln, die wir eben hier auf dem Fußballplatz haben.
Okay, das ist ein schönes Beispiel. Warum ich gesagt habe, Beispiel hinkt, war zuvor hatten Sie gesagt, dass man die Schuhe auszieht, wenn man zur Moschee geht. Okay, das ist ein Gebot der Höflichkeit. Aber das zweite Beispiel ist natürlich schön, weil man sich jetzt ohne die Spielregeln zu beherrschen, kann man nicht mitmachen. Das sprengt so alles. Aber man muss sich da eben richtig unterordnen. Das hat nichts mehr mit Höflichkeit zu tun.
Ja, es hat ja das, wie wir es auch vorher benannt haben, dass dass jemand eben nicht etwas tun kann, was er eigentlich nicht will. Also ein äußeres Zeichen geben von etwas, was er innerlich nicht überzeugt mitleben will.
Hm. Was ich ja immer ein bisschen schwierig finde, ist, ich glaube, das ist auch oft ein Problem für die Protestanten oder selbst für Kinder, ja, die noch nicht zur Kommunion gegangen sind. So habe ich einen kleinen Sohn, der nicht zur Kommunion gegangen ist und der möchte immer mit da nach vorne, der möchte nicht da hinten sitzen bleiben. Und so gibt es ja sicher auch Erwachsenen, die so ein bisschen außen vor sind, wenn sie sitzen bleiben sollen. Und alle anderen gehen nach vorne zur Kommunion.
Ja, zum einen muss man natürlich sagen, dass wir bis vor wenigen Jahren, vielleicht 40, ganz wenige ja zur Kommunion gegangen sind, weil ganz klar, auch noch bewusst, eindeutig war, die erste Voraussetzung zum Empfang der Heiligen Kommunion ist die Heilige Beichte. Dies ist sehr weit verbreitet verloren gegangen, was tragisch ist, nicht nur wegen der Heiligen Eucharistie, sondern auch wegen der ganzen Energie des Lebensvollzugs. Und dann ist es so, dass die Menschen natürlich damals oder auch in Gegenden, wo eben in Russland zum Beispiel man über Jahre vielleicht gar keinen Priester gesehen hat, Menschen sogenannte geistliche Kommunionen vollzogen haben. Das heißt, dort, wo Menschen ganz bewusst sagen, Gott, schenke mir deine Gnade, oder wenn wir während der Wandlung bitten, vereinige du dich mit mir, dann dürfen wir wissen, dass diese Gnade von Gott geschenkt wird.
Mhm.
Derjenige, der es bewusst vollzieht, dem geht also keine Gnade verloren. Und heute ist es fast ein soziologisches Problem, dass eben die meisten vorgehen und diejenigen, die aus unterschiedlichen Gründen, wir kennen ja da mehrere Gründe, warum man zur Heiligen Kommunion nicht gehen sollte, also wenn man nicht unvorbereitet ist oder wenn man mit jemandem im Hass lebt oder im Streit oder unversöhnt nicht die schwere Sünde gebeichtet hat, geschieden wieder verheiratet ist, in wilder Ehe lebt. All diese Dinge hindern ja eigentlich in dieses Bejahung des Glaubenszeugnisses und auch zu sagen, ich möchte so leben, wie Christus es uns gelehrt hat. Und da gibt es in der schwedischen Kirche eigentlich ein sehr hilfreiches Zeugnis, was ich schon seit vielen Jahren auch praktiziere, bei Trauungen, aber auch bei Kinder- und Jugendgottesdiensten. In Schweden gibt es die Absprache zwischen der lutherischen Kirche und der katholischen Kirche, dass wenn zum Beispiel ein Katholik in die lutherische Abendmahl geht, dass er dann auch mit Vortritt die Hand aufs Herz legt und sagt, ich bitte um den Segen. Und dann bekommt er den Segen des Pfarrers. Und umgekehrt, wenn jemand als Protestant oder aus unterschiedlichen anderen Gründen, wie wir sie genannt haben, mit zur Kommunion vorgeht, legt er auch die Hand auf das Herz und sagt, ich bitte um den Segen, sodass diese Zuwendung Gottes und diese Gnade auch fließen kann in einem natürlichen Weg und man sich nicht schon allein soziologisch ausgeschlossen fühlt. Mhm. Und das halte ich für sehr wichtig, weil es ist wirklich schwierig, einem als Einzelner vermeintlich hinten sitzen zu bleiben. Da kann man sich schon wie ein Schwerverbrecher vorkommen. Was das andere ist, dass wir natürlich alle kein Recht haben, zur Kommunion zu gehen. Manchmal staune ich, mit welcher strammen Forderungshaltung Menschen eingehen, ich will auch zur Kommunion gehen, weil wir kein Recht haben, sondern das ist eine Gnade. Christus hat die Eucharistie gestiftet und wir glauben in der katholischen Kirche, dass das die Voraussetzungen sind, in dessen Rahmen wir handeln können. Darüber hinaus können wir nicht handeln. Das dürfen wir sagen, die Barmherzigkeit Gottes ist größer und deswegen kann er wirken. Aber wir sind gebunden an das, was uns aufgetragen hat.
Das ist schon dieses Beispiel eben mit dem nach vorne kommen, also zum Priester schreiten, aber eben nicht zur Kommunion gehen können, sondern sich den Segen holen. Das praktizieren die auch in der Grundschule recht häufig, wenn Schulmesse ist und eben anderskonfessionelle Kinder sollen dann ja auch irgendwie nicht sitzen bleiben, sondern mit einbezogen sein in die Gemeinschaft und die gehen dann auch mit nach vorne.
Ja, aber ich finde es wichtig, dass es nicht eine Kinderei ist, sondern dass es wirklich kostbarer Weg ist, das sowieso, sondern dass wirklich das mit der großen Achtung, und ich erlebe das bei vielen Gottesdiensten, die ich halte und das dann auch so erkläre, dass viele Menschen mit sehr großer Ehrfurcht und auch mit einer großen Dankbarkeit hingehen, weil sie sagen, ja, das ist ein Weg der Toleranz und der Achtung auch dieses Schmerzlichen. Das ist ja schmerzlich, dass wir nicht gemeinsam das Gleiche glauben und das Gleiche leben wollen und deswegen auch nicht das Gleiche vollziehen können.
Pater Hubertus, Sie sprachen ja eben von Geboten und Verboten, von denen Sie eigentlich nicht so gerne reden. Oder ich habe einen Brief, der jetzt ganz schön passt. Es gibt ja doch Situationen, wo man von Geh- oder Verbot reden muss. Ich lese Ihnen einen Brief vor von einer Zuschauerin, der sehr gut hier zu unserem Thema passt und in unserer Sendung passt. Lieber Pater Hubertus, ich verstehe nicht, dass der Bischof von Trier so unerbittliche Konsequenzen zog und den Priester vom Dienst suspendierte, der am ökumenischen Kirchentag in Berlin auch an Protestanten die Heilige Kommunion ausgeteilt hat. Bei uns im Kircheneingang liegen die Hostien ja sogar frei aus und können von jedem, der rein und raus geht, einfach mitgenommen werden. Vertreibt man so nicht viele aus der Kirche?
Also, das sind mehrere Dinge. Also das Letzte, was sie schreibt, irritiert mich ein bisschen. Ich vermute, dass nicht die konsekrierten Hostien hinten ausliegen zum Mitnehmen, sondern es ist in manchen Gemeinden üblich geworden, zum Zeichen, ich bringe mich selbst mit auf den Altar, dass man die Hostie einlegt in die Hostienschale und dann einem Gläubigen oder einem Ministrant diese Gabe als Zeichen für alle, die sich eingebracht haben, mit nach vorn bringt. Und dann das Brot gewandelt wird in den Leib Christi. Das ist ja auch der Grund, warum ich immer sage, wenn jemand da ist, den ich hasse oder nicht ausstehen kann, kann ich eigentlich nicht zur Kommunion gehen, weil die Kommunion stiftet die Einheit. Und wenn ich den nicht leiden kann, möchte ich mit dem auch keine Einheit. Also auch da wach zu sein, was mache ich da eigentlich wirklich? Das andere ist mit dem Bischof von Trier und dem Professor Hasenhüttl, würde ich so sagen, mir erzählte neulich ein Hotelleiter, wissen Sie, wenn ich als Chef meinen Bedienungen sage, in der ersten Schublade Messer, in der zweiten Gabel, in der dritten Löffel, dann machen die das. Und wenn die das nicht machen, dann sage ich denen nochmal, Leute, wir müssen das immer im Gleichen haben, dass die Gäste auch zufrieden sind, also so macht ihr das. Und wenn einer sagt, das mache ich partout nicht, dann muss ich leider sagen, er musste woanders hingehen. An diesem kleinen Beispiel will ich sagen, dass es völlig klar ist, dass ein Priester, der noch dazu ein Theologieprofessor ist, klar die Lehre der Kirche weiß, klar vom Papst nochmal vor diesem ökumenischen Kirchentag 2003 diese herrliche Enzyklika über die Eucharistie geschrieben bekommen hat und da ganz klar ist, nehmt Achtung für die Unterschiedlichkeit und lasst nicht das Verschwimmen, achtet den Unterschied. Und wenn dann jemand das Fernsehen einlädt und dann vor diesem Fernsehen sagt, kommt alle zu mir, weil ich euch einlade, dann hat es nichts mehr mit dem tiefsten inneren Sehnsucht zu tun, einander eins zu werden und auch einen ökumenischen Weg, sondern dann halte ich das für eine Wichtigtuerei, um sich Publicity zu machen. Einen Dienst an der Sehnsucht des Menschen, wirklich das tiefste Geheimnis der Hingabe Gottes zu entdecken, kann ich da drin nicht sehen.
Ja, wobei ich natürlich jetzt ganz ehrlich sagen muss, nach all dem, was ich darüber weiß, würde ich natürlich auch an einem Priester zweifeln, der einen Protestanten zur Heiligen Kommunion einlädt. Denn es ist ja ganz klar, was das bedeutet und dass das der Protestant gar nicht erfüllen kann.
Ich meine, wenn es im Forum Internum gibt es sicherlich Situationen, die wir nicht beurteilen können. Aber wenn ich das Fernsehen einlade, um da eine Show zu machen, dann ist es völlig klar, dass ich was anderes will und ganz bewusst ein Gegengesetz sind. Und das ist schade, weil wir so viele Gemeinsamkeiten haben, dass wir uns in dem Positiven gegenseitig stärken sollten. Und da finde ich dieses Beispiel der Kirche in Schweden gut.
Aber offensichtlich herrscht da eben ein unheimlich großer Klärungsbedarf und Aufklärungsbedarf, eben weil so viele nicht wissen, was die Heilige Kommunion ureigentlich bedeutet und deswegen viel zu früh ja fast beleidigt reagieren, wenn sie ausgeschlossen sind, obwohl es ja auch viele Situationen auch für Katholiken gibt, wo sie an der Heiligen Kommunion besser nicht teilnehmen sollten oder auch nicht dürfen.
Ja.
Auch wenn sie gesagt haben, man soll von Geh- und Verboten nicht sprechen, aber da gibt es ja schon solche.
Ja.
Ich danke Ihnen für unser Gespräch, Pater Hubertus. Dankeschön.